Hallo und herzlich willkommen zum Spielbox-Podcast, Ausgabe 37. Mein Name ist Manuel Fritsch, die Uhrzeit ist völlig egal. Guten Morgen, Herr Duksch.
Ja, guten Tag an alle, die uns hören. Guten Morgen, Manuel. Heute haben wir schon die Folge 37 insgesamt des Spielbox-Podcasts und das Thema Essen steht als erstes bei unseren News an. Die Spielemesse in Essen, da gibt es zwei Dinge. Zum einen, man sollte es nicht vergessen, bis zum 31.07. kann noch abgestimmt werden, Deutscher Spielepreis. Ne?
Ganz genau, der große Community-Preis, nachdem die anderen offiziellen Preise alle vergeben wurden, ist ja immer noch spannend, wer holt sich als Fanliebling die begehrte Trophäe ab, die ja in den letzten Jahren auch mit 3D-Druck deutlich hübscher geworden ist. Früher gab es, glaube ich, nur einen Händedruck, oder? Und eine Urkunde.
Weiß ich gar nicht. Es gab so einen kleinen, Glasaufsteller bei der Verleihung damals auf der großen Bühne, aber seit die Verantwortlichkeit gewechselt hat für die Messe und auch für die Preisverleihung, gab es da schon eine relativ große Trophäe und es wurde ja auch immer am Mittwoch dann am Pressetermin auch mal alles präsentiert, da dürfen wir also gespannt sein. Man kann also noch Einfluss nehmen bis zum 31.07. Wer jetzt also rechtzeitig unseren Podcast hört und das noch nicht getan hat, der sollte das nochmal tun, denn die Messe Essen hat ja auch versprochen, wenn eine gewisse Anzahl, also ich glaube die Anzahl 10.000 überschritten wird an teilnehmenden Personen, dann würden auch mal die Stimmenanzahlen genannt. Das hat man in den letzten Jahren noch nicht getan und es wurde immer motiviert, auch fleißig abzustimmen, damit man über diese Grenze drüber kommt. Also wer noch mehr wissen will, der kann zum einen seine Stimme abgeben weiterhin und zum anderen das Ganze noch ein bisschen befeuern, dass wir da noch mehr Infos bekommen. Das zu der Sache, die bis zum Ende Juli läuft. Und gleichzeitig, während wir hier sitzen, Manuel, passiert etwas Aktuelles, ganz Aktuelles in Essen.
Der Vorverkauf zum Zeitpunkt der Aufnahme, es ist 10 Uhr morgens am 22.07. Der Vorverkauf startet heute und es gibt ja eine neue Halle. Es ist größer denn je, aber trotzdem sollte man die Schlüsse aus den letzten Jahren ziehen und sich rechtzeitig um Karten kümmern, denn es gibt keinen Lokalverkauf mehr an der Kasse selbst. Das haben sie ja vor einigen Jahren wegen der besseren Planungssicherheit auch abgeschafft. Das heißt, wer nach Essen will, sollte sich auch den Vorverkauf gönnen und sich entsprechend Karten für die Tage holen, wo man gerne vor Ort sein möchte.
Im letzten Jahr hat es ein bisschen gerumpelt, als es losging mit dem Vorverkauf. Während wir hier sprechen, klicke ich mal gerade rein, das sieht sehr stabil aus. Wobei ich jetzt in diesem Moment nicht mit dir gleichzeitig sprechen und eine Karte kaufen werde, das werde ich nicht tun. Da muss ich mich ein bisschen drauf konzentrieren. Aber es gab einen riesen Ansturm im letzten Jahr. Dieses Jahr, so schrieb der März Verlag, können 230.000 Besucherinnen und Besucher auf die Messe. Das sind 10.000 mehr als im vergangenen Jahr. Das liegt daran, dass es diese neue Halle 8 ausgibt. Und das heißt, etwa 2.500 Tickets pro Tag mehr kommen in den Vorverkauf. Zum Vergleich, am Mittwoch vor der Messe im vergangenen Jahr war der Donnerstag bereits ausverkauft, der Freitag folgte recht schnell und der Samstag und der Sonntag waren dann ebenfalls ausverkauft, wobei man da, wenn man Glück hatte, da tagesaktuell ganz früh noch etwas bekommen konnte. Wer also rechtzeitig etwas buchen möchte, der sollte das tun. Der Vorverkauf läuft und die Ticketpreise, was haben wir hier, 25 Euro für ein Tagesticket. Ermäßigt kostet es 22 und Kinder zahlen 16 Euro. Und dann gibt es noch das Familienticket für zwei Erwachsene, drei Kinder. In diesem Jahr 67 Euro und wer besonders schnell ist in den nächsten Tagen, hat dann noch ein bisschen Rabatt. Ist eine ganze Menge Holz, aber ist auch eine Riesenmenge Messe. Und wenn man das mit anderen Messen vergleicht, du warst ja auch zuletzt in den USA, dann sind die Eintrittspreise für unsere Verhältnisse hoch, aber da drüben in den USA beispielsweise noch relativ moderat, ne?
Ja, auf jeden Fall. Was halt weggefallen ist, da gab es ja letztes Jahr eine große Diskussion, ist dieses Ticket für alle Tage, einfach auch wegen der, hat uns Carol ja auch im Interview dann erzählt, für die Planung ist es halt schwer zu managen, wenn jemand ein Ticket für eine ganze Woche hat, sozusagen, dann aber nicht jeden Tag kommt, weil die wenigsten waren ja dann auch am Wochenende da, dann hat man einfach keine Sicherheit, wie viele Leute wirklich in der Halle sind. Deswegen jeden Tag einzeln kaufen müssen, das heißt für die Leute, die wirklich jeden Tag kommen, ist es leicht teurer geworden, aber ich finde auch immer noch erschwinglich. Für das Geld, was man sonst auf der Messe ausgibt, ist der Ticketpreis wahrscheinlich das kleinste Problem.
Also Karten kann man ab heute, während wir sprechen, der Podcast selber wird eine Woche später ausgestrahlt, aber also Tickets kann man mittlerweile kaufen und es gibt reichlich, man sollte sich halt rechtzeitig kümmern, dass man es nicht im letzten Moment macht, weil dann kann man doch noch in die Röhre gucken, aber so viel als Information, sagt uns bitte nicht, wir hätten es euch nicht gesagt, ihr könnt euch eure Tickets besorgen.
Genau. Dann reden wir ja auch gerne drüber, wir reden ja heute ausführlich über die Spiel des Jahres Verleihung, wo ich einen Preis verliehen habe, aber du warst vor Ort, ich nicht. Warum?
Arbeitsteilung.
Mhm. Ja, genau. Origin Awards hat auch Gewinner herausgegeben. Die Academy of Adventure Gaming and Arts, Arts and Design vergibt auch immer den Origins Award. Der wird dann immer auf dieser Origins Game Fair in verliehen. Der ist auch schon ganz schön alt. Der wurde 1975 in Baltimore gegründet, dieser Award. Und der ist so ein bisschen wie die Academy Awards, also der Oscar, dass die eben nicht eine Jury aus SpielekritikerInnen sind oder auch nicht Fan-Votes haben, sondern Industrial Professionals, also Industry Professionals haben. So ähnlich wie bei den Oscars sind es halt Leute, die selber Spiele machen, Spiele verlegen, Spiele redigieren und so weiter, die dann quasi intern innerhalb der Branche sich den Preis verleihen. Da war jetzt die 49. Verleihung und die Gewinner stehen fest oder einfach, finde es einfach mal ganz nett, die Überschneidungen zu sehen. Mhm. Also Co-op Game und Solo Game hat The Lord of the Rings Schicksal der Gemeinschaft gewonnen. Gateway Game Railroad Tiles, auch ein sehr schönes Puzzle-Legespiel von Horrible Guild. Als leichtes Strategie-Game Winter Wrapped, das kenne ich gar nicht, das gibt es bei uns glaube ich noch nicht. Ein paar Bekannte sind dabei, Hot Streak, was wir ja auch auf der Empfehlungsliste hatten, wurde als Party-Game ausgezeichnet. Lacerda mit Speak Easy, das habe ich auch in den letzten Monaten gespielt. Das neue große Lacerda-Spiel hat den Heavy Strategy-Game gewonnen und ja, ganz viele weitere Gewinner, aber das waren so glaube ich die wichtigsten.
Was spannend ist, dass ja, es wird unterteilt zwischen Heavy Strategy und Light Strategy. Es gibt in dem Sinne jetzt keinen Hauptpreisträger, sondern das geht ganz konsequent in den verschiedenen Kategorien. Das heißt, da wird jetzt kein einzelner Titel nach vorne gestellt von der Konzeption, sondern es sind halt verschiedene Titel, die da genannt werden. Gateway Game finde ich eine interessante Geschichte. Railroad Tiles von Horrible Guild, ja. Ist erst ein bisschen an mir vorbeigegangen. Mittlerweile muss ich sagen, ein interessantes Spiel und der Titel Gateway Games, das ist sowohl für Menschen, die noch einsteigen ins Spiel, als auch für diejenigen, die schon ein bisschen Erfahrung haben, interessant ist, kann man gut sagen. Dieses Zusammenpuzzeln einer Landschaft, dieses Streckenbilden für Autos und für Züge, Städte zusammenbauen und wie man an diese Legeteile herankommt. Interessanter Titel, der in Deutschland vertrieben wird über Heidelberg Games.
Ja, also aber es gibt nicht diesen klassischen Spiel des Jahres Gewinner, wie man ihn auch immer nennen will, sondern wirklich auch bis runter zu Miniatur-Game, auch die Constructed-Card-Spiele mit Randomized und Fixed. Also da gibt es ganz, ganz viele Kategorien, so ähnlich wie bei den Oscars, wo es dann eben noch einen Preis gibt für die beste Tonabmischung und so weiter. Da gibt es dann auch bestes RPG-Zubehör und lauter solche Sachen. Also den Link findet ihr auf originawards.net, wer da noch genauer nachschauen möchte. Gut, es gibt einen Spiel des Jahres Gewinner, der auch wiederkommt, nämlich Turn und Taxis wird neu aufgelegt in der ein oder anderen Form, also nicht wirklich 1:1, aber es gibt was Neues von Rio Grande Games zusammen mit Herr Seifert.
Ja, also Turn und Taxis spielte ja zu besten deutschen Postkutschenzeiten, wo beziehungsweise wo Postkuriere unterwegs waren, so muss man es ja sagen, die Informationen weiterbrachten zu verschiedenen Städten. 2006 ausgezeichnet, vor genau 20 Jahren zum Spiel des Jahres. Jetzt kommt es wieder als Stagecoach in den USA. Da sehen wir eine Kutsche, die saust von einem See entfernt, mit Bergen im Hintergrund durch eine amerikanische Landschaft. Und wenn man jetzt glaubte, wie du hast es schon angedeutet, es wäre einfach eine Neuauflage von Turn und Taxis, der wird sich wundern. Gefunden haben wir die Informationen bei W. Eric Martin, bei Board Game Beat, und der hat auch mit Andreas Seifert gesprochen. Und da gibt es die Information, ja, da ist das Grundgerüst weiterhin von Turn und Taxis drin. Aber es gibt neue Elemente, das heißt, es wurde grundsätzlich überarbeitet und da darf man also gespannt sein. Das ist noch für 2026 angekündigt. Und jetzt müssen wir mal gucken, was dann da auf den Tisch kommt. Andreas Seifert hat zu seinem neuen Spiel gesagt oder zur Überarbeitung seines Turn und Taxis, dass da noch einige neue Elemente dazukommen. Es sei einiges durchaus verändert in dem Spiel. Es gibt Area Control, man muss Holz sammeln, um Gebäude zu bauen. damals waren die Städte schon fertig in Turnotaxis, da musste niemand was bauen. Und man kann auch Nicht-Spielern, also Charakteren im Spiel, die Nicht-Spielern zugeordnet sind, helfen und dafür etwas bekommen. Also offensichtlich doch einige neue Spielelemente. Ich bin sehr gespannt, was drauf groß geworden ist. Vor 20 Jahren fand ich es ein großartiges Spiel. Zu dem Zeitpunkt war es für mich auch ganz klar eines der besten in dem Jahr. Dann deswegen ist es ja auch unter anderem Spiel des Jahres geworden.
Warst du da in der Jury?
Ich war da in der Jury. Ich hatte auch die Ehre, den beiden Preisträgern, Andreas und seiner Frau Karin, den Preis überreichen zu dürfen. Und jetzt bin ich gespannt, was draus geworden ist nach 20 Jahren, denn die Idee finde ich weiterhin frisch. Und dann schauen wir mal, was die Überarbeitung da noch zusätzlich rausgeholt hat.
Für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie die Great Western Trail Editionen. Könnte doch so in die Richtung gehen, oder? Dass man das Grundspiel trotzdem noch erkennt, aber eben halt viele neue Elemente hat, die dann trotzdem das Spiel wieder modernisieren oder sich frisch fühlen lassen. Auch die Aufmachung natürlich, das Setting und so erinnert mich daran. Also ich freue mich sehr drauf auf Stagecoach. Mal gespannt, wo das in Deutschland dann erscheint, ob das dann die gleichen Wege nimmt quasi wie damals oder ob das einen neuen Publisher findet. Und es gibt auch The Birth of the Post, steht da auch noch drin. Das ist quasi eine Neuauflage von Turn und Taxis, weil der Name international vielleicht nicht so gut funktioniert. Third and Taxis. und dann ist es jetzt eben neu benannt als die Geburtsstunde der Post sozusagen, The Birth of the Post. Und das wird auch gereprintet, weil gerade im koreanischen Markt zum Beispiel ist das wohl sehr beliebt. Und da soll das dann auch nochmal wieder neu in den Print rankommen. Also die klassische alte Version, wer da lieber die alte Version spielen möchte, findet da auch noch eine neue Edition im neuen Design.
Ansonsten Stagecoach von Rio Grande Games und das ein Rio Grande Game, was wir zuletzt in Deutschland neu auf dem Markt gesehen haben, war dann ja später bei Alea gelandet. Wir reden von Moon Colony Bloodbath von Alea und von Donald X. Vaccarino. Und ja, vielleicht nimmt das ja einen ähnlichen Weg, dieses Stagecoach. Müssen wir mal gucken, müssen wir mal nachfragen bei Ravensburger.
Ja. Dann habe ich noch eine interessante News gefunden oder eine interessante Studie bei Board Game Wire. Da beziehen wir uns ja auch gerne drauf. Und wir hatten es ja auch schon mal, wir sind ja beide nicht gerade die brennendsten Solo-Spieler-Fans. Also ich akzeptiere das, ich finde es toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Und mir fällt es schon auch auf, wenn ich in mein Spieleregal mit den aktuellen Jahrgängen gucke. Vor ein paar Jahren war da mal die Ausnahme dabei, dass es mal ein Solo-Spiel gab und viele Spiele haben dann auch einen Solo-Modus angeboten. Manche werben ja auch damit, dass bestimmte namhafte Autoren den Solo-Modus entwickelt haben. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in die letzten 2-3 Jahre gucke, ist fast gar kein Spiel mehr dabei, wo nicht die Zahl auf der Schachtel 1 bis lautet. Das hat wirklich enorm zugenommen. Was mir nicht immer so ganz klar war, ist es jetzt einfach nur, weil alle erwarten, dass es das so ist, dass dann die EntwicklerInnen das auch machen. Aber wie viel wird wirklich gespielt? Und diese Studie, die wir da jetzt gefunden haben, ich zitiere mal daraus, laut einer neuen wissenschaftlichen Analyse von mehr als 104.000 Titeln, die fast ein Jahrhundert der Brettspielentwicklung abdecken, hat sich das Solo-Brettspielen innerhalb weniger Jahre von einer Nischenerscheinung zu einem wichtigen Bestandteil der modernen Brettspielszene entwickelt. Zitat Ende. Kann man jetzt erstmal so stehen lassen, weil ich glaube, meine anekdotische Beobachtung ist schon auch, dass das ein wichtiger Teil der Szene geworden ist. Ich glaube aber weiterhin, dass wirklich Leute, die das wirklich nutzen und Solo spielen, doch immer noch eine sehr, sehr kleine Nische in der Nische ist. Wie siehst du das?
Das sehe ich auch so, wobei ich glaube, dass viele, speziell im komplexen Bereich, es mögen, dass diese Solo-Versionen da sind, weil wir wissen ja selber, wenn man ein komplexes Spiel erarbeitet, um es dann seiner Gruppe vorzustellen, dann ist es die eine Frage, ob man das nur alles liest und dann reproduzieren kann beim ersten Erklären oder ob man selber sagt, ich spiele und wenn es eine Solo-Variante ist, einfach mal rein und habe diese paar Grundmechanismen schon mal gesehen oder gespürt und kann es anders erklären. Ich glaube, dass das zur Vorbereitung von komplexen Spielen eine sehr gute Geschichte ist und ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die das gerne spielen, aber die Aussage dieser Studie, dass Solo-Spiele jetzt an der dritten Stelle der häufigsten Spielkomponenten auftaucht, finde ich dann doch ein bisschen gewagt. Grundlage der Studie war ja eine Sammlung der Titel und der Auswertung der Daten von Board Game Geek und da hat man dann einfach geguckt und hat festgestellt, dass die Zahl vorne stand nicht mehr 2 bis 4 oder 3 bis 6 oder ist, sondern regelmäßig eine 1 auftaucht, aus den von dir genannten Gründen. Ob das jetzt aber heißt, dass das so intensiv genutzt wird oder nicht, das möchte ich auch bezweifeln, denn wenn man ein bisschen weiter blättert in der Berichterstattung dazu, dann kommt hinten weiter die Information, dass die maximale Spieleranzahl, die angegeben wird, relativ konstant eigentlich immer noch die 4 ist, oder beziehungsweise die Standardzahl, die versucht wird zu erreichen in jedem Brettspiel, erstmal die 4 ist. Das heißt, man Designspiele immer noch in der Regel für bis zu 4 Spieler. Und dass diese Zahl eigentlich, das sagt diese Studie auch aus, mittlerweile leicht angestiegen ist, weil man davon ausgeht, und man geht davon aus, dass der Grund dafür ist, dass viele Partyspiele mittlerweile unterwegs sind, die ja mit einer höheren Spieleranzahl gespielt werden können. Also das spricht jetzt wieder ein bisschen gegen diese Überlegung und es zeigt einfach, hier wurde auf der reinen Datenbasis ausgewertet, wie sind die Spiele angegeben, beziehungsweise wie sind die Eckdaten der Spiele angegeben. Wahrscheinlich müsste man sich jetzt noch intensiver reinloggen, beziehungsweise in die Logs der Spieler reinschauen, die sagen, ich habe das Spiel mit dem und dem gespielt und ich habe das Spiel dann und dann solo gespielt. Ich glaube, da wäre noch ein bisschen mehr rauszuholen, aber da nicht alle Spieler ganz konsequent ihre Spiele auch so loggen bei BoardGameGeek, ist das wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, das so herauszubekommen. Also von daher eine interessante Untersuchung. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, dass nicht allzu viele Menschen das so intensiv betreiben, dass man sagen kann, es ist der drittwichtigste Mechanismus, den wir mittlerweile haben, zum Beispiel nach Würfeln.
Nee, sehe ich auch so. Also ich glaube, es ist halt auch leicht, in Anführungszeichen, hinzuzufügen einem Spiel, einfach um dieses Häkchen noch setzen zu können. Ja, wir haben auch einen Solo-Modus. Mhm. Ich glaube, das ist eine kleinere Hürde, als irgendwelche teuren Komponenten reinzumachen. Deswegen glaube ich auch, dass die Daten hier die Aussage so ein bisschen verfälschen. Aber gebt uns gerne Feedback, wenn genau. ihr das Gefühl habt, nein, Solo ist der Hauptgrund, warum ich überhaupt noch im Hobby bin, dann schreibt uns gerne oder gebt uns gerne Feedback. In meiner Wahrnehmung ist es auf jeden Fall nicht so. Gut, dann kommen wir doch nach Berlin. Aus bekannten Gründen, ich wurde so oft angesprochen tatsächlich in den letzten Wochen, so Manu, warum bist du nicht in Berlin? Und dann so, jetzt habe ich den Podcast gehört. Glückwunsch an deine Frau. Wir hatten ein berauschendes Fest, es war wirklich eine tolle Party. Aber ich habe es tatsächlich auch natürlich, war es absolut richtig, hier zu bleiben und zu feiern und Großgeburtstag zu feiern. Aber ich habe tatsächlich dann auch zugeschaut in Berlin und war dann natürlich auch mit einem Auge dabei und habe beobachtet, was meine Kollegen und Kolleginnen da auf der Bühne gemacht haben. In der Entscheidung war ich natürlich trotzdem involviert, ganz klar. Also da muss man natürlich nicht in Berlin sein, um als Jurymitglied mitzustimmen. Bin auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis und du warst ja vor Ort. Erzähl erstmal so ein bisschen von der Stimmung und der Atmosphäre, wie es dir so generell gefallen hat.
Also ich habe erstmal das Gefühl, dass es nicht ganz so warm in dem Raum war wie letztes Mal. Ich habe ja geschrieben, dass ich letztes Mal so schrecklich geschwitzt habe. Es war der gleiche Raum, es war genauso voll wie vorher, aber ich konnte es wesentlich besser ertragen, obwohl das Wetter sich alle Mühe gegeben hat. Also das hat man schon mal sehr gut hinbekommen. Ich habe die Stimmung als sehr entspannt, freundschaftlich im Umgang miteinander empfunden. Man merkt, dass die Spiele-Szene bestens vernetzt ist, dass man sich gut kennt. Es haben sehr viele Menschen kreuz und quer miteinander gesprochen. Natürlich war bei denjenigen, die die Auszeichnung nicht erringen konnten, die Enttäuschung groß, aber man hat den anderen freundlich gratuliert. Also es ist ein sehr fairer und sehr angenehmer Umgang und die Veranstaltung selbst, moderiert von deiner Kollegin oder von unserer Spielbox-Autorinnen-Kollegin Maren Hoffmann, ist da in 105 Minuten glatt durchgerollt. Viele interessante Informationen gab es dazu. Es gab sehr schöne Einspielfilme wieder einmal, die einzelnen Spiele nochmal im Bild vorgestellt hat. Die kann man auch über die Jury-Seite nochmal ansteuern bei YouTube. Auf YouTube. Das sind kleine Kunstwerke, genau. Die sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man da Appetit haben möchte auf ein Spiel. Und ansonsten war es natürlich jedes Mal spannend, wenn es der Aufschlag aufging und es hieß Spiel des Jahres 2026 ist. Da musste dann auch nochmal korrigiert werden beim Spiel des Jahres.
Der Zeitreisende.
Ist dem Kollegen Harald Schrapers ein 24 herausgerutscht, aber Maren hat sofort unterbrochen und gesagt, Moment, es ist 2026. Und das hat dann auch geklappt. Es wurde das Spiel Dito von Martin Ang in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich verlegt von der Game Factory. Erstmals ein indonesischer Autor. Spannende Geschichte. Martin Ang hat 2016 das erste Spielercafé Indonesiens gegründet, hat dann 2018 wohlweislich in der Reihenfolge dann erst einen Spieleverlag draufgesetzt, nachdem er sich so ein bisschen Zielgruppe selber herangezogen hat. Der Verlag hieß oder heißt weiterhin Table Toys und da hat er dann das Spiel Jinx-O rausgebracht, so heißt Das,
so heißt die internationale Version.
So heißt genau. Die internationale Version. Und mehr dazu werden wir nachher auch nochmal erfahren, gibt es dann auch in der aktuellen Spielbox. Aber wir haben natürlich mit ihm darüber gesprochen und das war ein langer Weg, bis er dann in Europa gelandet ist, bis er dann bei Game Factory gelandet ist. Und wie die auf dieses Spiel gekommen sind, wie die gesagt haben, wir machen das, ist eine sehr interessante Geschichte. Und darüber habe ich mich unterhalten mit Lukas Thiel, dem PR-Manager von Game Factory, und der natürlich auch von unmittelbar nach der Preisverleihung erstmal völlig begeistert war, dass erstmals der Titel in die Schweiz gegangen ist.
Eben, zwei Premieren. Und das hören wir uns doch jetzt mal an, oder? Würde ich sagen.
Die Preisverleihung Spiel des Jahres 2026, das muss man ja betonen, da gab es einen kleinen Fehler, Spiel des Jahres 26 ist zu Ende gewonnen, hat Dito von der Game Factory und jetzt steht vor mir ein strahlender Pressemensch der Game Factory, der für Caletto arbeitet, das müssen wir jetzt mal alles genau aufdrücken. Herzlichen Glückwunsch, Lukas Thiel.
Ja, danke schön, also im ganzen Namen des Teams, danke. Wir sind überglücklich über diesen Preis. Es ist ja das erste Mal, dass so eine Auszeichnung an Game Factory geht. Und ich glaube, das ganze Team hätte nicht damit gerechnet. Und wir freuen uns dementsprechend groß darüber, dass wir ja endlich oder zum ersten Mal die Spiel des Jahres-Auszeichnung mit in die Schweiz nehmen dürfen.
Da sind ein paar Sachen, die das erste Mal passiert sind. Da müssen wir mal drauf eingehen. Ein Autor aus Indonesien, ein Spiel, das in Indonesien veröffentlicht wird. Die Geschichte, wie ihr da rangekommen wird, die ist schon mal sehr, sehr spannend. Wie kam Game Factory zu dem Spiel Dito, was ja eigentlich Jinxo hieß?
Ja, unser Category Manager Rolf in der Schweiz hat in seiner Freizeit ein indonesisches Video gefunden. Ich glaube, auf Social Media war es. Und dort wurde Dito gespielt. Und es hat ihn von vornherein so fasziniert, wo er gesagt hat, das müssen wir uns unbedingt anschauen. Und hat eben dementsprechend den Kontakt aufgebaut, ein Muster angefordert. Das Ganze ging dann in die Game Factory Redaktion. Die haben sich das angeschaut, gespielt und gesagt, wow, das müssen wir haben. Das ist so genial. Und hat sich ja letztendlich dann auch bestätigt.
Das Spiel dann zu transferieren nach Deutschland. Indonesische Fragen, deutsche Fragen, kann man die übersetzen oder musste man doch was anderes da reinsparen?
Ja, zum Glück gab es das Spiel ja schon in englischer Sprache. Das heißt, die Sprachbarriere war gar nicht so hoch für uns. Aber natürlich, man muss englische Sprachen oder welche, die gerade für den englischsprachigen Raum angepasst sind, nochmal ins Deutsche anpassen, weil wir Deutschen ja doch einen anderen Humor haben, andere Sachen mit bestimmten Dingen verbinden. Und so hat Rico sich dann eben hingesetzt und ist diese ganzen Kategorien durchgegangen. Was passt zu uns? Was passt eher weniger? Was könnte man alternativ machen? Passt die Formulierung so, wie sie ist? Und ich glaube, er hat mit diesen sehr ungewöhnlichen und lustigen Kategorien, die oft sehr zweideutig ausgelegt werden können, einen hervorragenden Job gemacht.
Rico ist der Redakteur, Rico Gardola, den auch der seit langen Jahren macht. Reden wir mal über Game Factory. Solange gibt es die Game Factory noch nicht. Dahinter steht ein sehr großes Unternehmen namens Caletto. Für alle, die es noch nicht genau wissen, schlüsseln wir es nochmal genau auf, wie ist die Struktur.
Ja, Caletto ist im Prinzip die Firma hinter Game Factory. Game Factory ist unser Eigenverlag. Es ist im Prinzip eine Ideenschmiede oder ein Kreativbüro, das eben Spiele entwickelt. Und Caletto kommt aus der Schweiz und ist dort eben ein sehr großes Vertriebsunternehmen für Spielwaren mit unter anderem Schmidt-Spiele im Programm. Und genau, so ist das Ganze aufgebaut.
Und Caletto hat viel Freude an euch, weil ihr wart zuletzt des Öfteren nominiert, habt auch schon Kinderspiel des Jahres gehabt, hat in diesem Jahr 2 Nominierungen gehabt. Das kann sich sehen lassen.
Das kann sich sehen lassen, ja. Es ist schön, weil wir merken jetzt einfach, dass diese harte Arbeit des Kontakt suchen zu Autoren, zu Verlagen, sich Spiele angucken, Testgruppen aufzubauen, sich Vertrauen zu erbauen mit den Autoren und eine gute Zusammenarbeit zu schaffen, dass sich das halt jetzt einfach auszahlt. Und das zeigen eben die Nominierungen und auch jetzt auch diese Auszeichnung, die wir die letzten Jahre bekommen haben, dass sich was tut.
Wie groß ist Game Factory? Wie viele Menschen stecken dahinter, die dafür arbeiten? Oder wie klein ist das Ganze?
Für die Game Factory tatsächlich haben wir 3 im Redaktionsteam. Wir haben eine eigene Grafikerin, jemanden, der für Marketing zuständig ist. Dann natürlich das Vertriebsteam von Caletto dahinter, was ich jetzt mal nicht mit dazu zähle. Meine Person und dann noch 2, die eben im Export in der Produktion arbeiten. Also ich glaube, so 8-9 Leute sind wir.
Und jetzt muss man oder darf man Dito in jeden Kanal reinpacken, der ihn haben will. Da kommt eine ganze Menge Arbeit auf euch zu jetzt im Sommer und im Herbst.
Ja, jetzt kommt eine Menge Arbeit, das stimmt, aber es ist ja auch das Schöne, ja, die Arbeit kommt ja aus einem sehr schönen Grund und darum machen wir das ja auch gerne und wir, selbst auch mit der Nominierung machen wir das gerne und versuchen natürlich diese Spielidee, dieses Spiel an die Leute zu bringen, weil da gehört es hin.
Dann danke ich fürs Gespräch und nochmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, gerne.
Ja, soweit Lukas Thiel, PR-Manager von Game Factory zum Gewinn des Spiel des Jahres für Dito. Und wer jetzt natürlich gerade in den Spieleladen geht und das Spiel kaufen will, könnte sein, dass es schwierig ist, aber man hat uns versprochen, Ende August, Anfang September soll Dito auch in Deutschland wieder lieferbar sein.
Ja, ich habe auch Feedback gekriegt bei mir auf dem Discord von meinem Podcast, war auch eine Person, die gesagt hat, ich dachte, die Jury zeichnet nur Spiele aus und das ist eine Bedingung, dass die verfügbar sein sollen. Nichts ist verfügbar. Das ist natürlich immer super schwierig. Wir lassen ja extra schon 3 Monate Zeit nach der Nominierung, damit sich Verlage auch entsprechend darauf einstellen können. Aber kein Verlag, also außer die ganz, ganz großen, vielleicht druckt jetzt auf gut Glück eine riesige Auflage nach einer Nominierung in der Hoffnung zu gewinnen. Das kannst du dir finanziell natürlich nicht leisten, egal wie groß dein Verlag ist, weil du ja nicht weißt, ob du gewinnst und wie viele Spiele dann wirklich auch verkauft werden. Weil es macht halt leider doch einen riesen Unterschied, ob du nominiert bist und gewinnst oder eben nominiert bist und dann halt nicht gewinnst. Das macht von den Verkaufszahlen wahnsinnig viel aus. Deswegen geht, ich kann mich an eine Szene erinnern, vor 5, 6 Jahren oder so, als Carol Rapp noch bei Rapp bei Asmodee war, wo sie dann auf der Bühne nach dem Gewinn, ich glaube von Just One, gesagt hat, so, und ich rufe jetzt sofort bei der Druckerei an, die Maschinen sollen loslaufen, weil sie wirklich einfach so, da in dem Moment habe ich das erst realisiert, wie das halt wirklich ist, dass die halt Kontingente da schon vorbestellen und sagen, in dem Moment, um Sonntagabend 19 Uhr rufe ich dich an und dann kannst du die Druckmaschine einschalten. Vorher ist es einfach zu großes finanzielles Risiko. Habe ich auch letztes Jahr mit Endeavor geredet, mit den Verlagsleuten. Die können nicht einfach mal 50.000 oder so drucken. Das geht halt nicht. So, du musst es ja auch in Vorleistung gehen. Deswegen klar, ein bisschen Geduld, aber in der Regel geht es dann doch relativ flott nach dem Gewinn eines Spiels des Jahres, dass das dann wieder in den Läden steht mit dem neuen Logo drauf.
Im letzten Jahr hat es bei Pegasus und Bombaster sehr gut geklappt. Da hatten wir in der Spielbox ja auch eine Geschichte darüber, wie man lieferbar bleibt. Da hat man bei Pegasus doch etwas mehr die Risikotaste gedrückt, hat aufgrund des sehr guten Abverkaufs des Spiels im ersten Jahr, das Spiel kam ja ein Jahr vorher praktisch schon heraus, hat man sehr, sehr viele Zwischenauflagen bestellt und war eigentlich permanent lieferbar. Aber das kann man nicht für jedes Spiel machen. Und es ist so, wie du eben gerade gesagt hast, die Druckaufträge gehen raus in dem Moment oder die Produktionsaufträge, wenn die Prämierung wirklich erfolgt ist. Und vorher haben schon sehr, sehr viele Kunden, auch sehr, sehr große Kunden im Großhandel, schon ihre Orders platziert unter der Bedingung, dass die entsprechende Auszeichnung dann erfolgt. Und dann ist klar, wenn das soweit ist, brauche ich so und so viele Exemplare von dir. Und deswegen versuchen natürlich dann alle so schnell wie möglich mit der Produktion anzufangen.
Es ist natürlich leichter bei den Titeln, die halt vorher schon einen großen Hype oder einen großen Erfolg haben. Also Bombasters war auch vor der Auszeichnung schon ein beliebtes Spiel und erfolgreich. Micro Macro kann ich mich auch erinnern. Das hatte schon 1 Million verkauft international, bevor wir es überhaupt nominiert hatten. Mhm. Also solche Sachen gibt's ja auch. Und Cascadia war, glaube ich, gefühlt fast ein halbes Jahr danach nicht mehr verfügbar. Ja, weil die einfach da auch schon alles abverkauft hatten. Mhm. Das ist halt immer schwierig, auch mit den Lieferproblemen. Die Containerpreise schwanken da ja auch stark. Also da muss man einfach ein bisschen Geduld mit sich bringen. Genau, aber Spiel des Jahres ist nicht das Einzige, was vergeben wurde.
Wir hatten eine sehr interessante Situation, oder die habt ihr hervorgerufen, wobei ich glaube, über das Kinderspiel stimmst du selber nicht aktiv mit ab,
nee, richtig? Das ist eine eigene Jury, genau.
Also die Kolleginnen und Kollegen dort haben da eine interessantere Situation hervorgerufen, das war Florian Sirieix, so heißt er, wird glaube ich richtig ausgesprochen, französischer Autor, gleich zweimal nominiert war in diesem Jahr, nämlich für die Spiele Boo Party und den letztendlichen Siegertitel Die Insel der Mookies. Und auch da hatte man schon so eine gewisse Vorahnung, dass Insel der Mookies gut laufen könnte, denn das hatte bereits den Kinderspielpreis beim Asdor in Frankreich in diesem Jahr gewonnen. Und das war eine sehr schöne Situation auf der Bühne, als sich Florian dann bedankte bei allen, die dann ihm geholfen haben. Und er hat sich dann tatsächlich auch bei seinem Sohn bedankt, bei Robin. Der war nämlich, als das Spiel entstanden ist, vor 2 Jahren war der 4 Jahre alt und saß vor seinem Papa und sagte, ich möchte gerne mit dir spielen und hatte seine Pokémon-Karten, die so schön glitzerten, auf dem Tisch liegen. Jetzt wissen wir alle, auf Pokémon-Karten steht auch irgendwie ein bisschen Text drauf und mit 4 Jahren kann man das so schlecht lesen. Und irgendwie hat dann der Florian gesagt, irgendwie muss ich da jetzt was machen, muss mir das was einfallen lassen und hat sich tatsächlich hingesetzt und hat ein Spiel entwickelt mit Glitzerkarten und netten Figuren, die sein 4, mittlerweile 6-jähriger Sohn bestens spielen kann. Und ja, herausgekommen ist dann halt die Insel der Mookies. Wahrscheinlich das kleinste, vom Format der kleinste Kinderspiel, was jemals gewonnen hat. Ein kleines, kompaktes Spiel und auch erstmals ein Zwei-Personen-Spiel. Und das Spiel wurde in Frankreich verlegt von Scorpio Masqué. Da gibt es in Deutschland schon seit Jahren eine Verlagskooperation mit Cosmos, die ja auch zum Beispiel Sky Team, das Spiel des Jahres 24, rausgebracht haben. Und in diesem Jahr auch zum Beispiel Tag Team, auch ein Spiel von Scorpio Masqué. Und es war halt natürlich dann die Insel der Mookies, die in diesem Jahr ausgezeichnet worden sind. Und auch da unmittelbar nach der Preisverleihung konnte ich sprechen mit jemandem, der sehr, sehr glücklich war, mit dem Programmleiter Spiel und Puzzle bei Cosmos, mit Arndt Fischer. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Preisverleihung Spiel des Jahres 2026 gerade vorbei. Letztes Jahr, kein gutes Jahr für Cosmos. Heute steht jemand strahlend vor mir. Arndt Fischer, gewonnen. Insel der Mookies, Kinderspiel des Jahres. Strahlst über alle Backen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns natürlich auch letztes Jahr gefreut. Dreimal nominiert ist auch schon super, aber man möchte auch ganz gerne gewinnen. Dieses Jahr, wir freuen uns total, weil es auch eine super Zusammenarbeit war mit Scorpio Masqué, dem Originalverlag, mit dem wir schon Sky Team gemacht haben. Jetzt auch ein Kinderspiel, ist einfach großartig.
Ihr habt ja Erfahrung mit den verschiedensten Preisen, die an den Start zu bringen. Ihr habt ja schon diverse Dinge gewonnen bei Spiel des Jahres. Kinderspiel des Jahres, worauf, wie geht es jetzt weiter? Wie kann man das entsprechend vermarkten? Das läuft wahrscheinlich ein bisschen anders als der rote Pöppel oder als der graue.
Ja, also beim Kinderspiel ist es natürlich schon so, dass man gucken muss, wo bringt man es hin. Wir hatten bei Insel der Mookies schon wirklich einen enormen Zuwachs, als es nominiert worden ist, weil es so ein kleines Spiel, ne? Es ist nicht so ein Riesending, das hat noch nicht jeder gesehen und wir glauben, dass es ein enormes Potenzial hat. Es sieht super aus, Kinder lieben es, jetzt kommt noch so ein Pöppel drauf, also von daher, das wird funktionieren.
Im letzten Jahr, ich habe es eben schon mal angesprochen, ich glaube, ihr hattet 4 Nominierungen insgesamt im letzten Jahr. Drei Nominierungen im letzten Jahr. Seid leer ausgegangen. Da muss man natürlich schwer schlucken. Und da sitzt man jetzt wieder in diesem Jahr da und wartet drauf, sag's endlich. Wie groß war die Erleichterung, als es dann hieß, Kinderspiel des Jahres, Insel der Mookies?
Ja, schon sehr groß. Also wir trauen uns keine Prognosen mehr zu geben, was die Jury so macht. Letztes Jahr war es wirklich so, dass wir gesagt haben, na, da haben wir schon ein paar Chancen. Dieses Jahr haben wir gesagt, bei Kinderspielen kann alles. Es sind sehr, sehr schöne Spiele, alle, ne, auch vom selben Autor 2 Stück. Da haben wir gesagt, klar, gönnen wir auch jedem, aber umso größer ist die Freude, wenn man gewonnen hat.
Scorpio Masqué hat da was, noch gar nicht so lange her, ein Zwei-Personen-Spiel, das Spiel des Jahres geworden ist. Interessante Zusammenarbeit, konsequente Zusammenarbeit, macht ihr alles von Scorpio Masqué oder sucht ihr ganz gezielt aus und habt dann ein gutes nächstes Jahr?
Na, wir haben mittlerweile eine so gute Zusammenarbeit, dass wir schon immer wissen, was sie sonst so planen. Und dann gucken wir an, passt das zum Cosmos-Programm zusammen? Sie fragen uns sehr früh, Sky Team, kann man sich freuen, kommt vielleicht auch noch mal ein bisschen was, da wird vorbereitet. Wir haben jetzt auch auf der Empfehlungsliste dieses Jahr Tag Team, nicht zu vergessen, auch Zusammenarbeit mit Scorpio Masqué. Und von daher, wir haben da wirklich eine sehr enge Zusammenarbeit, freuen uns immer darüber. Auch jetzt schon wurde wieder was in diesem Wochenende in Berlin getestet. Kann man sich darauf freuen, es wird wieder was kommen.
Danke, Arndt, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön.
Ja, ein Abend voller Premiere da auf jeden Fall. Ne? Also ich war nicht da. Zwei-Personen-Spiel bei Kindern hat gewonnen. Erstes indonesische Spiel. Also war auf jeden Fall mal wieder Geschichte, wurde geschrieben. Auch beim Kennerspiel des Jahres wurde Geschichte geschrieben. Nämlich das erste Triple wurde vergeben.
Ja, Triple in dem Sinne, dass es 3 Preise gibt. Wir hatten ja schon mal vor der Preisverleihung Orakel, da hatte ich ja dann nur gewusst, dass Rainer Knietz ja die Möglichkeit hat, als erster Autor sowohl Kennerspiel als auch Kinderspiel als auch Spiel des Jahres zu gewinnen. Es war noch jemand anders im Rennen, Markus Slavischek mit Morty Sorti Magic Shop. Der hat in diesem Jahr nicht das Spiel des Jahres gewonnen, deswegen hätte er gleich ziehen können im gleichen Jahr. Und so bleibt es bei einem Unikat. Rainer Knietz ist es gelungen, für Rebirth bei Frosted Games, Original beim maltesischen Verlag Mighty Boards, den Preis Kennerspiel des Jahres zu gewinnen.
Auch da und, eine Premiere, maltesisches Studio, glaube ich, auch zum ersten Mal.
Genau, und Rainer Knizian natürlich, wie wir es bei Preisverleihungen von ihm kennen, immer perfekt gewandet, diesmal mit Kilt, perfekt auf Schottisch abgestimmt. Es gibt ja eine Schottland-Seite und eine Irland-Seite in Rebirth. Und natürlich musste ich mit ihm nach der Preisverleihung auch darüber sprechen.
Der Gewinner des Kennerspiel des Jahres ist da, Rainer Knizia. Herzlichen Glückwunsch erst einmal.
Dankeschön.
Immer passend gekleidet, heute im Kilt. Rebirth spielt in Schottland. Wo hast du die ganze Bekleidung immer her?
Also ich schaue mich einfach um und manche besorge ich mir schon auf Vorrat. Aber jetzt hier diese schottische Seite, die habe ich ganz speziell gesucht. Und die ersten paar haben nicht gepasst. Und dann, aber irgendwann habe ich das Richtige gefunden. Das habe ich jetzt in zwei verschiedenen Größen. Eine riesige und das hier passt. Und mir macht es ungeheuer Spaß. Und ich glaube, inzwischen erwarten es die Leute auch schon. Ich stehe also unter dem Druck, was liefern zu müssen.
Und nein, ich werde die Frage nicht stellen zu dem Schottenrock. Nein, ich werde die Frage nach was anderem. Rainer, du bist der erste Autor, der es geschafft hat, alle drei Preise, die die Jury hat, zu gewinnen. 2008 Doppelschlag, Keltis und wer war's? Familien, also Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres. Jetzt kommt das Kennerspiel dazu. Was Besonderes für dich auch?
Natürlich ist es was Besonderes für mich. Es ist das erste Mal, dass es jemand geschafft hat. Es gehört ein bisschen Glück dazu, aber immerhin 40 Jahre Enthusiasmus und Spiel entwickeln trägt natürlich dazu bei. Es ist schön. Es ist einfach die Herausforderung, immer wieder was Neues zu liefern, immer wieder was Relevantes zu liefern. Ich habe ja jetzt die Entwicklung im Spielemarkt und auch von den Spielern verfolgt und es hat sich sehr viel geändert, aber das ist ja auch schön. Als kreativer Mensch will man ja Änderungen haben und nicht immer das Gleiche haben. Und ich glaube jetzt mal, dass sich natürlich auch ein bisschen was vom Anfang her verschoben hat. Wenn ich Rebirth vor 20 Jahren gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich zum Hauptspiel nominiert worden. Ja, ob es gewonnen hätte, ist was anderes. Aber wenn ich mir heute anschaue, was die normalen Hauptspiele werden, sind sie doch eine ganze Ecke runtergegangen. Und insofern werden jetzt eigentlich das, was ich so als gehobene Familienspiele mache, in der größeren Klasse kommen. Auch gut.
Heißt für dich also die Einordnung, da gab es ja viele Diskussionen zu Rebirth als Kennerspiel des Jahres, damit kannst du gut leben.
Also, wenn ich mir anschaue, was zum Spiel des Jahres nominiert ist, dann gehört es da in diese Klasse nicht rein. Dann muss es nach oben. Und so ist es eine Verschiebung. Im Grunde genommen gucken die Leute natürlich auch, man erreicht vielleicht ein bisschen anderes Klientel durch ein normales, also ich sage jetzt durch das Hauptspiel oder durch das anspruchsvollere Kennerspiel. Aber ich glaube, die Publicity wird es trotzdem bekommen und man muss die Situation nehmen, wie sie ist. Ja, und jetzt haben wir das Kennerspiel.
Eben gab es die Nachfrage schon auf der Bühne. Ein Verlag aus Malta, die Zusammenarbeit. Ich weiß von dir, du hast eine Weltkarte bei dir im Büro. Da stecken Nadeln drin für jedes Land, in dem du schon Spiele unterwegs hast, mit Verlagen zusammengearbeitet hast. Malta, Mighty Boards. Die englische Ausgabe gibt es schon länger von Rebirth. Die Entscheidung für den Verlag ist gefallen. Warum? Was hat dir gut gefallen an Mighty Boards?
Naja, wir haben, wie du sagst, die Landkarte, wir haben aktive Lizenzpartner, Verlage in über 50 Ländern. Und das heißt, wir sprechen mit den Verlagen und meine Kollegin, die das Licensing macht, spricht mit den Verlagen. Und da gibt es jetzt kein Vorrecht, der zuerst oder der nachher, sondern jeder Verlag kriegt eine Chance. Und wir erwarten einfach nur, egal ob kleiner Verlag, großer Verlag, egal Malta oder wo immer, dass sie ein wirklich schönes Spiel daraus machen. Und heute ist der originäre Markt und Partner gar nicht mehr so entscheidend, wenn sie eine gute Verknüpfung in das Netz der Lokalisierungspartner haben. Und so sind wir ja dann auch zu Frosted Games hier nach Deutschland gekommen. Und wir haben ja inzwischen sehr viele verschiedene Sprachen. Und das passt. Und die haben einen guten Job gemacht, sieht man ja, weil es gehört ja nicht nur das Design des Spiels dazu, sondern auch die Veröffentlichung, die Grafik, alles dabei. Rundum gut, schöne Positionierung vom Thema. Alle haben es verdient und alle sind dabei.
Und auf der Bühne gab es von Mighty Boards schon die Ankündigung, da kommt was 2027, wir werden überrascht sein. Was überrascht uns denn? Kannst du ein bisschen was verraten?
Also, endlich haben sie die Ankündigung gemacht, weil ich habe es ja schon Ende letzten Jahres so ein bisschen durchklingen lassen in manchen Interviews, weil ich habe das mit Hochdruck gemacht und für mich war es schon im letzten Oktober fertig. Und dann ist plaudere ich ein bisschen aus der Geheimkiste heraus, gab es die Diskussion, die Rückseite des Spiels ist zu gut. Da muss man ein eigenständiges draus machen. Ich sagte, nein, wir machen jetzt nicht nur eine Vorderseite des Spielplans, wir brauchen die Vorder- und die Rückseite. So. Und jetzt hat Mighty Board es geschafft, wirklich 8 Monate lang zu diskutieren. Und dann habe ich ihnen heute gesagt, jetzt haben wir den Games gewonnen, jetzt legt's endlich mal los, weil dieses Jahr ist Rebirth, nächstes Jahr ist Rebirth 2. Und dann haben sie sich auch zusammengerissen und es endlich angekündigt.
Und da freut sich Rainer Knieser. Herzlichen Glückwunsch nochmal für die Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch zu dem dritten Erfolg, also im dritten Preissegment. Und angenehme Feier, mit Kilt oder ohne.
Ich danke dir, ich genieße es und ich nehme, wie die Sachen kommen. Manchmal gewinnt man nicht, so ist das Leben. Aber ich nehme es gerne und ich bin immer glücklich.
Vielen Dank, Rainer Knizia. Glückwunsch zum Triple. Er hat ja auch dann sehr viel und sehr lange auf der Bühne dann auch die Chance genutzt, diesen Triple-Sieg dann auch zu feiern. Aber hat, finde ich, auch interessante Sachen gesagt. Es war auch sehr prominent besetzt, die Kennerspiel des Jahres. Alle drei Autoren, die da auf der Bühne standen, waren bereits Spiel des Jahres-Sieger. Zwar nur Knizia hatte dann auch das Kinderspiel schon gewonnen, aber es wäre egal, wer jetzt da gewonnen hätte, wäre es auf jeden Fall ein Double gewesen, auch für die anderen. Donald X. Vaccarino natürlich für Dominion und Palm und Zach hatten ja auch schon Dorfromantik gewonnen, noch nicht allzu lange her. Also ja, gute Konkurrenz gehabt, ja, die drei auf der Bühne.
Entsprechend erleichtert war man wahrscheinlich dann auch beim Verlag, der dann schon wieder gewonnen hat. Wir reden ja in Deutschland von Frosted Games zum zweiten Mal in Folge.
Auch Premiere gab es auch noch nicht, direkt nacheinander.
Ja, genau. Kennerspiel des Jahres 2025, Endeavor, die Tiefsee. Und ich weiß nicht, ob du dich noch vor 3-4 Jahren an den Auftritt von Frosted Games in Essen erinnerst, so am Rand von Halle 3, so ganz am Rand, so einen ganz schmalen Stand. Ich glaube, da war noch jemand zur Untermiete drauf, da waren so 2-3 Spieltische. Und dann vor, ich glaube, 2 Jahren oder 3 Jahren plötzlich ein Riesenstand in Halle 3. Ich dachte, huch, wollen die jetzt Asmodee verdrängen mit Riesenschlangen von Menschen, die anstanden, um möglichst auf der Messe sofort Frosted Games Spiele zu kaufen. Das hat sich gewaltig geändert. Mhm. Und das ist ein Riesenwachstum, der da stattgefunden hat. Und trotzdem, trotz dieses Wachstums, trotz des zweiten Titelgewinns in Folge, war das nicht Business as usual, sondern der Verlag hat ein bisschen nach Luft geschnappt, vor allem in Person von Benjamin Schönreiter, dem Geschäftsführer von Frosted Games. Der war auf der Bühne während der Preisverleihung schon, wollte aber sagen, war einigermaßen sprachlos. Ich habe dann am Tag danach mit ihm ein kurzes Gespräch geführt, aber er war immer noch so ein bisschen sprachlos. Können wir uns gerne mal anhören.
Ja, und wer Benjamin kennt, weiß, er ist selten sprachlos. Viel aber Spaß beim Interview.
Der Tag danach, kann man sagen. Benjamin Schönreiter ist da von Frosted Games gestern zum zweiten Mal in Folge. Titelgewinn für den Verlag. Letztes Jahr war es Endeavor Tiefsee, dieses Jahr Rebirth. Schon verdaut das Ganze?
Nee, also wirklich überhaupt gar nicht. Nicht nur, dass wir zweimal in Folge gewonnen haben, was eine unfassbare Ehre für die Arbeit ist, was es vorher noch nie gab. Überhaupt ein zweites Mal dafür in Betracht gezogen zu werden, war für uns schon absolut irre. Und uns gibt es noch nicht so super lange. Und wir sind auch, ich habe gesagt, es ist keine 5 Jahre her, dass wir mehr als 3 Leute waren im Verlag. Ich bin wirklich relativ sprachlos und so ein bisschen am Stottern. Und wer mich kennt, weiß, dass es normalerweise nicht der Fall ist.
Hat man gemerkt, du hast auch gestern bei der Preisverleihung erstmal nach Luft geschnappt. Aber heute Morgen ist es schon ein bisschen besser. Du hast gerade angesprochen, der Verlag ist noch nicht so alt. Wer hier regelmäßig die Spiele in Essen besucht, der wird sich gewundert haben, wie sich der Frosted-Stand so in den letzten Jahren entwickelt. Der war plötzlich riesengroß. Wo geht das hin? Was habt ihr vor? Spiele habt ihr genug, ne?
Tatsächlich, ja. Also ich habe gesagt, mein Ziel ist nie, dass ich jetzt ins Unendliche wachsen möchte. Also wirklich garantiert nicht, sondern ich möchte eine Größe haben, wo wir alle Spaß haben, Spiele zu machen, die uns Spaß machen und so, dass wir uns dabei nicht übernehmen und jeder noch Spaß an der Arbeit hat. Also kein Crunch, ne? Dass wir uns nicht irgendwie verrückt mit Arbeit zuschütten. Aber schon das machen können, worauf wir Lust haben. Und das ist, jetzt sind wir so auf köchelndem Niveau und da wollen wir erstmal schauen, dass wir bleiben.
Wer oder wie viele köcheln denn bei Frosted? Wie groß ist die Truppe, die dahinter steht, die das alles realisiert?
Momentan sind wir 15. Natürlich nicht alle Vollzeit, die meisten Teilzeit. Aber wir haben so ein Vollzeitteam aus 7 Leuten, Rest ist Teilzeit. Und alle machen, sag mal, das Unmögliche. Also alle haben richtig viel Spaß an der Arbeit. Und es ist mir immer eine Ehre, jeden Tag ins Büro zu kommen.
Manchmal steckt ja der Teufel im Detail. Letztes Jahr in Essen habt ihr ziemlich dicke Backen gemacht, weil eure Spiele nicht da waren. Da war dann ausgerechnet, Rebirth war ja auch angesagt. Wir von der Spielbox hatten es gespielt und fanden es ganz großartig. Und dann war das Spiel auch nicht da. War ein recht holpriger Start. Und jetzt unterm Strich hat man das Kennerspiel des Jahres. Habt ihr das erwartet, dass das Potenzial da drin steckt? Vor allem, weil es ja auch von der Komplexität und von der als Spiel nochmal komplett anders ist als das, was im letzten Jahr als Endeavor die Tiefsee, was da gewonnen hat.
Also tatsächlich, ich habe das gespielt, also wie ich auch gerade der Pressekonferenz gesagt hatte, ich habe das gespielt, ich habe quasi ein Plättchen gelegt und habe gesagt, wie geil ist das denn? Es funktionierte halt sowohl in dem cozy Setting in dieser Spielegruppe, der wir im Büro viel spielen, aber es funktionierte auch mit meinen, ich sag mal, Hardcore-Freunden, mit denen ich sowas wie Blood Rage auf den Tisch bringe normalerweise, und die hatten richtig viel Spaß, sich da gegenseitig die Plätze wegzunehmen und haben sich so ein bisschen angeschrien, und habe ich gesehen, das ist wirklich es hat für uns auch einen unfassbaren, außergewöhnlichen Widerspielreiz. Jeder sagt immer, gleich nochmal, die Nachbarn kamen bei uns vorbei und haben gesagt, können wir bitte nochmal ein Rebirth spielen, und das hat mir schon gesagt, dass das schon ein Hammertitel ist.
Rainer Knizia ja schon drüber gesprochen, auch für dich die Einordnung der Jury, es in den Bereich Kennerspiel unterzubringen. Manche sagten, also die Schottland-Seite könnte man auch als Familienspiel werten. Wie habt ihr es gesehen? Wart ihr überrascht oder seid ihr jetzt einfach nur glücklich?
Wir waren schon ein bisschen überrascht. Tatsächlich, wir schreiben ja sogar hinten auf die Schachtel drauf, dass es inklusive Kenner-Variante ist mit Irland. Weil wir halt sehr viel Erfolg haben mit der Schottler-Variante, wenn wir mit Familien spielen, auch die wenig Spieler sind. Aber das heißt ja nur, dass wir fürs Kennerspiel eine noch niedrigere Schwelle haben für den Einstieg. Also das kann nur gut sein für alle. Und deswegen freuen wir uns natürlich, also auch über diese Einschätzung. Das ist vollkommen in Ordnung.
Der Verlag, der Mighty Boards, bei dem Rebirth ja schon ein Jahr vorher erschienen ist in englischer Sprache. Der Verlag aus Malta hat gestern schon angekündigt, es gibt ein Rebirth 2. Rainer Knizia ließ eben etwas von einem Hafen fallen, der irgendwo auftauchen soll. Wichtigste Frage, Rebirth 2, auch ein Thema bei Frosted Games?
Selbstverständlich, aber auch vorher schon. Als wir davon erfahren haben, haben wir gesagt, bitte ja, unbedingt. Geiles Spiel, bitte mehr von.
Wie geht's weiter bei Frosted? Ihr habt eine Menge vor. Wir haben gesehen, ihr habt euch hier in Berlin vorgestellt, was ihr in Essen rausbringen wird. Ihr habt wieder eine ganze Menge vor. Wie schafft man das mit so einer Truppe, so viele Spiele zu lokalisieren?
Dass auch ich ran muss. Also die Redaktion besteht aus dreien, nicht nur aus zweien. Ich mache das auch immer noch super gerne. Nur so schaffen wir das. Wir holen uns natürlich aber auch extern Hilfe. Also es ist nicht auch mit Freelancern, wo wir dann intern nochmal nachbearbeiten. Anders wäre es nicht machbar. Aber es fällt uns manchmal schwer, Nein zu sagen, wenn wir ein richtig, richtig gutes Spiel vor uns liegen haben und gesagt haben, okay, das müssen wir schon noch hinkriegen. Und alle bei uns lieben Spiele. Das heißt, da setzt sich halt immer noch hin und sagt, ich tue mein Bestes, damit dieses coole Spiel auch bei uns erscheinen kann.
Gut, dann freuen wir uns weiterhin auf richtig, richtig gute Spiele von Frosted Games. Dankeschön, Benjamin.
Vielen Dank.
Ja, so viel von Benjamin Schönheiter, Geschäftsführer Frosted Games. Am Tag danach, nach der Preisverleihung für Rebirth als Kennerspiel des Jahres 2026. Und was so nebenbei zu erfahren war, es gibt ja jetzt viele Bestellungen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen für die Spiele. Und wie schon bei Endeavor die Tiefsee wird auch da wieder ein bisschen Unterstützung dazu kommen. Zum Beispiel bei den Großkunden wird auch Asmodee ein bisschen die Aufgabe übernehmen, Spiele an die richtigen Stellen und Kanäle zu bekommen. Das heißt also, Frosted Games bekommt da Unterstützung, damit das Spiel möglichst schnell, möglichst überall verfügbar sein wird.
Sehr schön. Glückwunsch an alle Gewinner, die dort in Berlin in den Preis mit nach Hause nehmen durften. Und jetzt geht das neue Jahr los. Das war das Ende des aktuellen Spielejahres. Also das markiert ja immer so einen richtigen Abschlusspunkt. Jetzt mein Regal ist jetzt auch schon ausgeräumt. Ich habe nur noch die Siegertitel hier und die Nominierten und zwei, drei Favoriten, die ich mir aufgehoben habe. Und mein Spielregal ist leer und es sieht furchtbar leer aus. Es dürstet sich nach neuen Spielen. Zum Glück findet ja gleichzeitig zur Spiel des Jahresverleihung in Berlin auch immer die BerlinCon statt. Da habe ich auch ein kleines Tränchen wegdrücken müssen, dieses Jahr nicht auf der BerlinCon zu sein. Da sind ja auch erfahrungsgemäß jedes Jahr immer mehr Neuheiten. Dieses Jahr gab es da, glaube ich, sogar auch einen kleinen Preis, gell, für die Sachen, die dort neu sind. gibt es jetzt auch einen kleinen Award. Also alles, was dort ausstellt, kann jetzt auch einen kleinen Jurypreis dort gewinnen. Finde ich jetzt auch eine ganz spannende Entwicklung, dass auch die Publisher dort vermehrt Neuheiten präsentieren. Du bist mit einer riesigen Liste an Neuheiten zurückgekommen. Hast du alles in den Kofferraum packen können? Hast du richtig viel mitgenommen?
Das ist wie in Essen. Man muss mit dem Auto anreisen, weil wenn du das in Zug gewuppt hättest, dann hättest du schon lange Arme gehabt. Das ist so. Also dein Regal wäre jetzt nicht ganz so gehend leer, wenn du da gewesen wärst. Viele der Spiele, die dort gezeigt worden sind, werden teilweise in Essen erst auf den Markt kommen, aber einige waren wirklich schon da und man konnte sie anfassen, konnte sie ausprobieren. Teilweise konnte man sie kaufen und mitnehmen. Wir können ja mal drüber gucken. Also ein ganz wichtiger Titel wurde bei einem sehr gut organisierten Presseevent am Freitag vor der Messe bereits vorgestellt. Da haben verschiedene Verlage und Journalisten die Gelegenheit gegeben, schon mal auf die Spiele zu schauen, die kommen bzw. die da sind. Das hat dann Ravensburger auch getan. In Kombination mit Hans im Glück bringt man ja Carcassonne Labyrinth raus. Wir haben darüber berichtet, diese erstaunliche Verschmelzung von zwei Spieleklassikern. Und tatsächlich, das war das erste Mal zu sehen und anzufassen. Und ich konnte es noch nicht spielen. Es wird vor Essen erscheinen. Es soll im September rauskommen und man schiebt da die Carcassonne-Plättchen in dieses Labyrinth herein, was ja erstaunlicherweise genau die gleichen Wege hat wie das alte, verrückte Labyrinth. Man schiebt sie dort hinein, bewegt eine Figur, kann dort bestimmte Stellen erreichen, bekommt dafür ein Extra, schiebt aber gleichzeitig ein anderes Carcassonne-Plättchen aus dem Labyrinth wieder heraus, das man dann in seine eigene persönliche Landschaftsauslage bastelt, um dort dann wiederum Landschaften zu bekommen, die ebenfalls Punkte bringen, beziehungsweise die dann, das ist, und auch nochmal interessant, bei Spielende werden die eigenen Plättchen aus der Landschaft werden übereinander gestapelt. Das hat mich so ein bisschen an Haber-Spiele erinnert oder an Kinderspiele. Man stapelt, was man so gesammelt hat und wer den höchsten Stapel hat, hat gewonnen. Aber es gibt auch noch so kleine Spielfigürchen oder Extras, die man hat, die kann man dann auch noch oben drauf stapeln. Das heißt, man muss gar nicht zählen, sondern man kann einfach gucken, wer gewonnen hat. Und im ersten Moment, ich konnte es noch nicht spielen, aber die Idee zu überlegen, wie bekomme ich im Labyrinth meine Figur an die richtige Stelle und gleichzeitig, wie schiebe ich das raus, was ich eigentlich brauche, beziehungsweise sorge dafür, dass das nicht am Rand liegt, was mein nächster Nachbar unbedingt braucht, da muss man schon ein bisschen mehr überlegen, als zu sagen, ich spiele das gerade mal entspannt runter. Also da sind zwar interessante Sachen und da werde ich mich intensiver mit beschäftigen, da freue ich mich schon drauf.
Und was auch wichtig zu sagen ist, es ist ein Spiel ab 8. Also es ist eher ein Familienspiel als ein Kinderspiel, weil man beim verrückten Labyrinth, klar kann man das auch gut als Erwachsener spielen, es gibt ja auch das Expertenlabyrinth und so weiter und die Legacy-Version, aber es tendiert ja schon eher zu einem Kinderspiel, das klassische Labyrinth, während Carcassonne ja klassisches Familienspiel auch ist. Deswegen wäre jetzt meine Frage auch gewesen, ob das jetzt eher auf Kinder abzielt oder auf den klassischen Familienbereich. Das Alter ab 8 deutet hin, dass es eher im Familienbereich positioniert ist.
Wie gesagt, ohne es gespielt zu haben, ich glaube ja, das ist richtig, auch von dem Material, wie es aussieht, aber der Twist, der da drin ist, ich habe ihn geschrieben, der dürfte dann auch für jemanden, der beide Spiele kennt oder schon lange kennt, interessant sein, das mal auszuprobieren und das ins Laufen zu kriegen. Und wenn wir schon über das Alter sprechen, jetzt muss ich dann doch nochmal auf das, was in Berlin passiert ist bei der Spiel des Jahres Jury, nochmal zu sprechen kommen. Du hast gerade das Alter ab 8 angesprochen. Auf dem Rebirth steht ab 8 Jahre drauf. Auf Dito steht ab 10 Jahre drauf. Das heißt, es ist ein Kennerspiel erstmals niedriger vom Alter eingetaktet worden als ein Familienspiel. Das hatten wir auch noch nicht, oder?
Müsste ich mal in den Archiven gucken, tatsächlich. Aber diese Altersangaben sind ja auch all over the place, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Es gibt ja auch Spiele, die sehr einfach sind und da steht drauf ab 14, damit man durch den TÜV durchkommt, wegen Kleinteilen es nicht irgendwie nochmal extra prüfen lassen muss. Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Sachen. Aber natürlich kennen wir das ja auch von Pegasus-Spielen, dass dann irgendwie Kenner drauf stand und wir es im Familienbereich einsortiert haben. Jetzt haben wir es andersrum. Also ja, das ist natürlich immer auch verlagsabhängig, was die da für eine Altersangabe draufschreiben.
Reden wir über ein anderes Spiel mit der Altersangabe ab 8, neu vorgestellt, auch in Berlin, Metro Bingo von Game Factory. Ja, Bingo hat bei den Vielspielern auch so ein bisschen seltsamen Ruf. Ich ziehe eine Zahl, ich trage sie ein und wenn ich eine Reihe habe, rufe ich Bingo. Hier muss niemand Bingo rufen, denn wir bauen Bahnlinien, S-Bahnlinien, U-Bahnlinien durch verschiedene Städte und es gibt Zahlen von 1 bis 30, die werden gezogen, die tragen wir ein und wir sollen eine durchgehende Zahlenreihe aufsteigend bilden und bitte nicht durcheinander kommen. Und je länger die Abschnitte sind, in denen das unfallfrei funktioniert, desto mehr Punkte bekommen wir. Hört sich jetzt simpel an, aber es gibt verschiedene Spielpläne von einer mit einer Bahnlinie, mit zwei Bahnlinien. Irgendwann sind drei Bahnlinien, die auch noch miteinander verbogen sind, die sich überschneiden. Es gibt auch die berühmte Tokyota Ringbahn oder Rundbahnlinie. Die kennen wir ja auch schon aus dem Spiel Next Station, wo man da was mitmachen muss. Und Information exklusiv. Natürlich gibt es dann auch noch Sonderspielpläne. Wenn man dann in Essen vielleicht das Ganze kauft, gibt es dann auch noch einen Block mit Berlin und mit Essen auf der Rückseite. Kann man ja mal vorsichtig fragen. Ein locker flockiges Spiel. Zahl aufrufen, eintragen. Am Anfang sind alle selbst sehr zufrieden. In der Mitte des Spiels sind alle völlig begeistert, wie gut sie es hinkriegen. Und am Ende kommt das dicke Ende in der Regel immer. Und dann sagt man so ein Mist. Dann ärgert man sich. Da ist Emotion drin und es ist schnell verstanden. Es ist schnell runtergespielt und es sieht hübsch aus. Metro Bingo von Game Factory konnte ich schon ausprobieren. Kann man auch mit größeren Gruppen spielen. 1 bis 50 Spieler. Clevere Idee. Dann ist der Block gleich durch. Dann müssen wir gleich einen neuen kaufen.
Ja, die Block-Idee haben sie jetzt alle aufgegriffen, ne? Von 1 bis Anzahl der Blätter. Finde ich eine super Idee. Gefällt mir. Damit wird die Statistik von dieser Studie auch wieder verfremdet, die wir da oben erwähnt hatten. Nun gut. Was hast du noch gesehen?
Ich habe einen neuen Verlag gefunden, also ich für mich persönlich gefunden, den gab es schon ein paar Tage vorher, aber der heißt Never Enough Games. Ansässig in Schönach, kam mit einem kleinen Kartenspiel, einem Zwei-Personen-Spiel auf die Messe, No Risk, No Tower von Jochen Knittel. Es ist so eine Art 17-4, was wir spielen, mit einem ziemlich bösen Hinterhalt. Wir versuchen, 21 Punkte zu erzielen in einer Auslage, die wir anlegen. Es gibt Karten in 4 Farben und ich muss in einer Farbe versuchen, 21 Punkte zu erzielen. Wenn ich allerdings mehr Punkte mache, platze ich und mein Gegenüber hat gewonnen. Das mag jetzt alles noch einfach sein, aber wir haben so einen Mechanismus nach der Kuchenregel, wer bekommt was. Also ich biete meinem Gegenüber 2 Karten an und der andere sucht sich eine aus, die er bei sich anlegt und ich muss die andere selbst nehmen. Und der nächste Gag in diesem Spiel ist, dass die Karten insgesamt 4 Farben haben. Die Rückseite der Karten zeigen aber immer nur an, es eine von 2 Farben könnte sein. Also grün oder blau ist es oder auf der anderen Seite ist es dann rot oder gelb. Und wenn ich meinem Gegenüber 2 Karten anbiete aus meiner Kartenhand, ist eine davon offen. Das heißt, er weiß, welche Farbe es ist. Und bei der anderen Farbe sieht er nur die Rückseite. Er kann spekulieren, welche Farbe es ist. Und daraus sollte man dann schließen, was bekommt man? Will der andere mich zum Platzen bringen? Beziehungsweise kann ich das noch gebrauchen, was da liegt? Kann ich ihm selber vors Bein treten, wenn er die Karte nimmt? Also ein vom Prinzip her sehr einfache Spielidee, aber man denkt sich da rein, man denkt sich Knoten, man denkt sich um die Ecke. Und das finde ich sehr gelungen. Das kann man einfach mal gerade runterspielen. Sehr, sehr niedrige Einstiegsschwelle und für zwischendurch genau das richtige Spiel kann man auch im Zug spielen und für diejenigen, die ein bisschen mehr spielen wollen, da sind auch noch so kleine Tokens drin mit Sondereigenschaften, die man gewinnen kann, dass man dann da noch Sondermöglichkeiten hat, dass dann auch vielleicht die 22 noch gilt und nicht nur die 21, wenn man da Punkte machen will. Also von daher ein locker flockiges kleines Kartenspiel, für mich so eine Überraschung, das spielte sich sehr flott und das kann man für 2 Personen sehr, sehr gerne mal ausprobieren.
Ich habe auch schon was ausprobieren können. Ich war zwar nicht in Berlin, aber Circadia von Elsnier und Fantastique von Amigo sind parallel auch schon verschickt worden und sind auch schon da und habe ich auch schon angespielt. Zwei Kartenspiele, Set Collection bei Circadia mit der sehr hübsch gestalteten Karten, mit Tierkarten, die man sammeln muss. Also ein einfaches Set-Collection-Spiel. Man legt Karten ab, man sammelt Karten und legt sie dann ab, um dann so Auftragskarten zu erfüllen. Der Clou an der Sache ist, dass man immer abwechselnd Tag- und Nacht-Auftragskarten erfüllen muss. Dadurch muss man ein bisschen anders planen, weil man eben in der Balance bleiben muss. Das ist so das übergreifende Thema von diesem Spiel. Das heißt, wenn ich schon eine Nacht-Auftragskarte erfüllt habe, muss ich jetzt halt gucken, welche Tag-Karte kann ich noch erfüllen. Da gibt es natürlich auch so Joker-Karten und so weiter. Sehr einfaches Spiel, sehr zugänglich und sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Circadia von Elsnier.
Und es ist, für diejenigen, die es nicht wissen, vom Autor von Bombastes, Hisashi Hayashi. Ah
ja. Das ist auf jeden Fall ein Pro-Argument.
Wo der man kann einen Blick auch drauf in kleinem Format gute Spiele machen.
Genau. Und Fantastique hat ein ungewöhnliches Kartenformat. Wortspiel mit Fan, also Fächer. Deswegen sehen die Karten auch aus wie so Handfächer. Fantastique dann eben ein doppeltes Wortspiel, was in Deutsch nicht ganz so gut funktioniert, aber auf Englisch dann eben schon oder auf Französisch. Ist bei Amigo erschienen. Und die Karten machen mich wahnsinnig beim Mischen. Das ist eigentlich das Erste, was auffällt. Man hat diese Karten und man kann sie halt nicht zusammenschubsen und dann einfach mischen wie normalen Kartenstapel. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen vom Handling. Aber das Spiel als solches ist auch ganz nett. Es ist so ein Wettrennen. Man legt Karten raus mit der gleichen Zahl, also diese Fächerkarten. Wenn ich 4 Sechserkarten rauslege, musst du halt mehr Karten rauslegen, dann ist die Zahl egal. Oder du legst auch 4 Karten von einer anderen Zahl raus, dann muss aber die Zahl höher sein. Ja, und so legt jeder halt eben einen Stapel Karten raus, einen Fächer Karten vor sich ab. Und wer die höchste Kombo hat, nimmt sich die Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille, je nach Anzahl der Spielenden. Und das war es dann eigentlich auch schon. Da der kleine Clou oder der Kniff, nicht der Gewinner der Goldmedaille darf sich dann neue Karten aus der offenen Auslage nehmen, sondern die Person, die die höchste Zahl gespielt hat. Das heißt, manchmal ist es auch sinnvoll, Karten zu sammeln und dann lege ich halt einfach nur eine 8 raus, um mir dann als erstes auf den Pool der neuen Karten zugreifen zu können, weil die ist zufällig und da kann es dann auch mal sein, dass ich einen richtig dicken Jackpot angel und irgendwie 3 Sechserkarten bekomme oder so. Ja, also einfach auch ein sehr einfaches, simples Kartenablegespiel, auch wunderschön gestaltet, wenn man mit der Kartenform klarkommt. Das ist natürlich mehr Gimmick als Nutzen. Muss ich mal jetzt im Langzeittest ausprobieren, ob die Karten da eher hinderlich sind für den Spielspaß oder ob sie dann tatsächlich doch helfen. Weil ein spielerisches Element haben sie nicht, diese Form der Karten. Das ist wirklich einfach nur nervig.
Und wer das Spiel jetzt im Netz sucht, das wird noch ein bisschen schwierig sein, weil Fantastik von Amigo wurde teilweise erstmal nur an spezielle Händler ausgeliefert und das wird flächendeckend dann auch erst im Herbst erhältlich sein. Aber wer einen guten Kontakt hat oder weiß, wo ein Händler ist, der guten Draht zu Amigo hat, der kann das vielleicht schon bekommen, das Spiel. Guten Draht haben wir ja auch zu Frosted Games. Die haben ja in Berlin hatten die auch einen Showroom, wo sie für die Presse die ganzen Herbstneuheiten mal vorgestellt hatten. Da konnte man sehr, sehr vieles sehen. Einiges davon hatte ich, was ich entdeckt habe, hatte ich ja schon in Essen letzten Jahres gesehen. Das sind ja Titel, die quasi überarbeitet bzw. lokalisiert jetzt dann in der Frosted-Version kommen. Und da wurde beispielsweise beim Voynich-Puzzle, so hieß es damals, wurde nochmal richtig intensiv gearbeitet. Das heißt Voynich-Mysterium, weil das Wort Puzzle gefiel man bei Frosted nicht so. Mhm. Man hat lieber gesagt, wir nennen das jetzt mal Mysterium fürs Deutschland, diese verschiedenen Flächen, auf denen man etwas tun sollte. Und das Problem seinerzeit war, dass die Punkteleiste, die um das Spiel drumherum führte, dass die gleichzeitig auch noch dafür zuständig war, mit weiteren Markern andere Dinge im Spiel, andere Spielstände anzuzeigen, was, so meinte Frosted Games, immer wieder zu großer Verwirrung geführt hat. Und deswegen hat man, das haben wir jetzt in Berlin erstmal sehen können, ein zusätzliches kleines Spielbrett gemacht, wo eine eigene Leisten drin sind, wo man das in aller Ruhe seine Marker hochschieben kann und nicht als große Durcheinander auf dem Spielbrett hat, dass man nicht irgendwie plötzlich den Punktemarker in einer Art und Weise versetzt, dass man nachher nichts mehr wieder zurückstellen kann. Das war die eine Geschichte, das Voynich Mysterium, so heißt es. Und zum anderen war ein anderes Spiel, was in Essen letztes Jahr sofort ausverkauft war. Das heißt jetzt Horologium, was herauskommt. Und du hast es schon gespielt.
Genau, das ist Orloi, The Prague Astronomical Clock im Original. Und jetzt hat das Orloi ist in den Untertitel gewandert. Das heißt auf Deutsch jetzt eben, warum auch immer, Horologium. Heißt halt jetzt so und heißt jetzt eben die Orloi von Prag. Also die Orloi ist diese astronomische Uhr, großes Sehenswürdigkeit in Prag, die über die Jahrhunderte immer weiter ausgebaut wurde. So eine Rathausuhr oder Kirchturmuhr, die dann eben auch eine astronomische Uhr und alles Mögliche hatte. Und genau das machen wir in diesem Spiel. Das ist ein absolutes Expertenbrecher-Game. Richtig, richtig viel Material, wiegt ein paar Tonnen und man packt aus und der Spieletisch ist einfach voll mit Material.
Spannenderweise ist es aber eine wahnsinnig kleine Packung im Vergleich zu sonst. Man hat mal riesen Kartons heutzutage und das ist eine sehr kompakte Packung, in der die allerdings, wie du sagst, rappelvoll ist, sehr angenehm, wenn man es im Regal unterbringen möchte.
Ja, und halt so ein typisches Expertenbrecherspiel, wo man irgendwie 1000 Sachen gleichzeitig machen will. Im Endeffekt bauen wir diese Uhr weiter. Also wir haben so Bauherren, die dann da eben eingesetzt werden können. Klassisches Action-Selection-Game mit Workern, wo ich mir dann überlegen muss, wo kriege ich jetzt gerade die besten Punkte-Maschine ins Laufen. Zahnrädchen, die ineinander greifen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben diese ganz coole Uhr oben, die eben angelehnt ist an diese original astronomische Uhr mit so einem versetzten Zeiger. Wenn ihr das mal gesehen habt oder die Packung seht, wisst ihr, was ich meine. Da ist so ein Rädchen in so einem Rad und das ist der ganz coole Mechanismus, um eben die Aktionen auszuwählen. Also ich kann eben, das sind zwei verschiedene Aktionen an diesen Rädchen, die dann eben so versetzt zueinander sich drehen. Und dadurch muss ich halt überlegen, drehe ich jetzt nochmal am Rädchen, um eine bessere Kombination aus Actions zusammenzubauen, die ich dann durchführen möchte. Was mir gut gefallen hat jetzt in der ersten Partie, dass es kurze Züge sind, also es ist nicht so ein ewig langes Kettenzugspiel. Klar gibt es dann mal Momente, wo ich dann irgendeine Bonusaktion bekomme und dann nochmal was mache und nochmal was mache, aber es gibt ja so Spiele, wo das der eigentliche Sinn des Spiels ist und man sitzt dann da und hat eine Downtime des Todes. Hier ist es so, dass man manchmal sagt, oh, das war's schon. Ja, ich krieg einfach nur das, okay, ja, du bist dran. So. Und es fühlt sich irgendwie seltsam an für so ein Expertenspiel, aber man gewöhnt sich dann dran und mag das dann auch, dass es dann so viel zu tun gibt, aber die einzelnen Züge sehr, sehr kurz sind. Werde ich mich auf jeden Fall noch rein vertiefen in Orloi und es weiter spielen. Ich werde es weiterhin Orloi nennen, weil es einfach leichter ist als Horologium auszusprechen. Aber sehr, sehr schön, sehr, sehr bunt, sehr, sehr groß, sehr, sehr schwer.
Wir haben auch noch einen großen Karton gesehen in Berlin. Das war ein Vorab-Exemplar eines Spiels, was bei Deep Print Games erscheinen wird. Rooms and Roomies. Jetzt habe ich letzte Woche fast einen Schreck gekriegt, als ich im Spiegel gelesen habe, dass IKEA große Probleme hat als Einrichtungshaus, dass die so viel Konkurrenz haben und dass sie sparen müssen und dass alles teurer wird und dass die Leute gar nicht mehr so viel Möbel kaufen. Jetzt hoffen wir mal nicht, dass man bei Deep Print Games da nicht thematisch aufs falsche Pferd gesetzt hat, aber denn wir sind in einem Möbelhaus unterwegs. Wir fahren tatsächlich nicht mit einem Auto vor, sondern mit einem Art Papp-LKW, der eine Ladefläche hat, die man übrigens noch größer freischalten kann. Und dann kann man die Möbel da, wie das halt in solchen Läden ist, praktisch aus der Ausstellung, dann direkt mitnehmen, auf den eigenen LKW wuppen. Und dann bringt man ihn nach Hause und richtet seine eigene Wohnung ein mit Badezimmer, mit Wohnzimmer, mit allem, was da so ist. Bitte den Schrank nicht vors Fenster stellen, bitte die Kommode nicht vor die Tür. Das muss natürlich alles passen. Und warum machen wir das? Wir wollen Punkte haben, damit möglichst viele Leute drin wohnen können. Also das zum einen richten wir also die Rooms ein, die Räume, und zum anderen die Roomies, dass die Menschen, die da drin wohnen, wir sind eine Wohngemeinschaft und richten das Ganze ein. Und alle, die in dieser Wohngemeinschaft leben, wollen natürlich auch auf ihre Kosten kommen, beziehungsweise wollen es hübsch haben. Und die haben halt Anforderungen. Und wenn man die erfüllt, gibt es dafür Punkte. Und ganz, ganz wichtig, jeder braucht natürlich einen eigenen Schlafplatz. Originellerweise habe ich gehört, ich konnte es noch nicht spielen, selbst die Badewanne würde als Schlafplatz unter gewissen Voraussetzungen akzeptiert.
Die Idee ist völlig normal.
Ja, und um das Ganze dann auch noch thematisch, und deswegen erzähle ich von dem Spiel, weil es ist eine wunderschöne thematische Geschichte, die wir da alleine bekommen, mit den Dingen, die wir da einsammeln und einrichten können. Im Café des Einrichtungshauses, was wir da besuchen und mit dem wir dann durchfahren, und natürlich kann man, das kennen wir auch von großen Einrichtungshäusern, man kann nicht mehr zurück, man geht immer in den nächsten Bereich, und landet irgendwann im Kassenbereich, aber im Café dieses Einrichtungshauses, da gibt es nicht nur Köttbullar und andere Dinge, nein, da sitzen tatsächlich noch andere Roomies rum, und wenn die das gut finden, was wir da machen und wie wir uns dann einrichten, dann kommen die vielleicht sogar mit und ziehen bei uns ein. Ja, dann gibt es also weitere Bewohner und weitere Punkte, wir müssen halt nur sehen, dass wir auch deren Interessen zufriedenstellen. Also eine thematisch sehr, sehr dichte Geschichte, die da gespielt wird und die das für mich in vielen Spielen sehr abstrakte Einrichten und Positionieren von Möbeln auf Räumen, was immer wieder sehr, sehr technisch rüberkommt, sehr schön thematisch einbindet, und man hat eine Geschichte, die man drumherum erzählen kann. Das Spiel wird erscheinen Ende September, Anfang Oktober. Rooms und Roomies bei Deep Print Games. Also das hat beim Angucken und schon beim Anfassen, inklusive dieser kleinen LKWs, die man nicht zerlegen muss und die man so, wie sie sind, passend in eine große Box wieder reinstecken kann, hat das schon mal sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Interesse, da das wirklich auszuprobieren. Das war diese Neuerscheinung.
Klingt toll.
Da müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Ebenfalls, was total anziehend ist, ist das Spiel Nacht im Zoo von Albi, tschechischer Verlag. Dahinter steht Thomas Scholleck, über den wir hier in diesem Podcast auch schon öfter gesprochen hatten. Die hattet ihr auch damals mal zu Gast. Da ist man in der Regel so der Meinung, der macht so mit SETI und mit Galileo Galilei, macht er so richtig große, anspruchsvolle Kracher. Nee, der kann auch kurz und fluffig. Nacht im Zoo ist die, wie ich finde, unheimlich stringente Geschichte. Die Tiere sind abgehauen aus dem Zoo. sagen sich aber nachts, ah, bevor die Wärter das merken, wir müssten mal wieder zurückkehren und versuchen jetzt irgendwie wieder in den Zoo zu kommen und wir helfen ihnen. Finde ich total logisch, werd ich genauso aufgebaut. Die Geschichte macht nichts. Die Zeichnungen dazu sind großartig. Ein Cover mit leuchtenden, wirklich funkelnden Tieraugen mit Lampen, die leuchten. Und wenn man das Ganze aufmacht, ist das ein sehr, sehr schön gestaltetes Spielmaterial und tatsächlich kleine, 6 verschiedene Meeple-Sorten für Tiere drin. Eine Schlange, ein Faultier, das da müßig herumhängt, ein Wolf, der heult und was da alles unterwegs ist. Und die versuchen halt wieder zurückzukommen. Und die Idee ist ganz einfach, dass wir einen Spielplan haben mit 25 Feldern und von außen versuchen wir unsere Tiere in den Zoo, in der Mitte unseres Spielplans zu bekommen. Und dazu müssen wir praktisch Plättchen legen. Wir müssen Legeplättchen bekommen. Das ist ein Legespiel, über die wir die Tiere dann in den Zoo zurückbekommen. Wir bahnen ihnen sozusagen den Weg. Und je nachdem, welche Farbe Plättchen wir auf den Spielplan legen, welche Sonderfunktionen das Plättchen hat, dass Tiere sich bewegen dürfen oder dass weitere Zusatzeffekte dazukommen, so geht das Ganze vorwärts. Das sieht niedlich aus, das sieht nett aus, das sieht freundlich aus. Und jetzt kommen wir wieder zu Thomas Holleck. Nee, der hat sich dabei was bei gedacht. Selbst erfahrene Spieler sagen dann auf halber Strecke, oh, das hätte ich dann doch anders machen können, damit ich bis zum Ende dann noch irgendwie meine Tiere in den Zoo bekomme, weil die bekommen dann richtig Punkte und es gibt nur 3 Runden, in denen man das erreichen kann. Also es sieht schön aus, es sieht niedlich aus, aber es ist doch durchaus knifflig und deswegen kann ich nur empfehlen, Nacht im Zoo mal auszuprobieren von Albi. Interessantes Spiel, bereits jetzt in einer deutschen Version auch erhältlich.
Bei Hutter wahrscheinlich, denke ich mal.
Da haben sie dann noch, nein, das ist ein Originalspiel, erstmal von Albi selber. Ob das Spiel bei einem anderen Verlag rauskommt, konnte ich noch nicht erfahren. Aber Albi macht es ja in der Regel so, dass die zu ihren Erstauflagen gerne auch selber mal eine deutsche Auflage machen, die dann teilweise, wenn sie dann in höheren Stückzahlen für Deutschland produziert werden soll oder für Deutschland, Österreich und die Schweiz, dann teilweise noch an andere Verlage gegeben und dort auch nochmal überarbeitet wird. Aber das sieht schon nach einem sehr, sehr runden Produkt aus, was ich da mitnehmen konnte.
Mhm. Dann ein Spiel, was erst sehr spät erscheint, nämlich erst nächstes Jahr, ist das neue Spiel von Wonderbow 8 Dragons. Was kannst du uns dazu sagen?
Sehr spannend. Ich wurde da aufgefordert, mal ganz schnell an den Tisch zu kommen, um zu mir zu spielen. Das war ein Spielbox-Autor, der sagte, er bräuchte noch jemanden, damit das Ganze funktioniert. Also ich dachte, okay, wäre ich als Kanonenfutter eingekauft, habe ich mich halt brav mit an den Tisch gesetzt. In einer großen 8 fliegen dort Drachen durch eine Landschaft und am Schnittpunkt in der Mitte könnte es sein, wenn man da vorbeikommt, dass sich hinten an den Drachen, wie an so ein Puzzleteil, kleine weitere Drachen, also Nachwuchs anhängen. Es gibt dann für jede Spielerfarbe gibt es dann halt weitere Drachen und so entstehen Drachenketten, die wenn der große Drache vorne wegfliegt, kleine hinten hinter sich herzieht. Und das sieht schon ziemlich witzig aus. Wenn man dann mit dem Drachen vorne an eine andere Drachenkette stößt, dann schubst man die auch noch weiter. Warum erzähle ich das Ganze? Weil jeder einzelne Drache in dieser 8 nach der Bewegung an einem Feld stehen bleibt, die auslöst, dass man Geld nehmen kann, dass man Dinge tun kann und dass man ganz wichtig Plättchen nehmen kann, weil mit diesen Plättchen baut man eine eigene Höhle auf und je nachdem, wie diese Höhle bei Spielende aussieht, kriegt man dafür sehr, sehr viele Punkte oder sehr, sehr viel Gold dafür. Und es gibt einfach einzubauende Plättchen, es gibt schwierig einzubauende Plättchen, es gibt Plättchen, die Multiplikationswertungen für andere Symbole darstellen. Das ist eine ziemlich pfiffige Angelegenheit und es ist gar nicht so einfach zu beherrschen, dass an den Start zu bekommen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sofort gesagt, oh, wann gibt's denn das? Dann hieß es, jo, 2027. Das Spiel ist nämlich noch in der Entwicklung bei Wonderbow. Es ist ein eigenes Spiel. Der Verleger selbst ist da der Autor. Ansonsten ist ja Wonderbow ein Verlag, der lokalisiert. Aber das ist ein eigenes Spiel von Wonderbow und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und was soll ich sagen? Das Kanonenfutter hat sich dann ganz gut geschlagen. Und schöne Grüße nach Ludwigshafen. Ich habe gewonnen.
Hat auch einen großen Kickstarter-Erfolg schon hingelegt, also zumindest für so ein eigenständiges Spiel mit 493.000 Euro steht es momentan. Also das ist schon vorbei, aber es gibt noch Late Pledges. Also 500.000 haben sie schon eingesammelt für die Entwicklung des Spiels. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass es dann im Frühjahr auch pünktlich erscheinen wird, denke ich mal.
Ich bin gespannt, ich bin dabei. Also mich hat das Spiel sofort am Haken gehabt.
Sehr schön. Das waren deine Eindrücke von Berlin, von der BerlinCon und von der Spiel des Jahresverleihung. Es gibt aber natürlich noch einen anderen Schwerpunkt, natürlich das neue Heft, an dem du auch arbeitest.
Ja, die neue Spielbox ist im Anmarsch, kann man sagen. Mitte August soll sie spätestens in den Briefkästen sein. Wir geben jedenfalls alles, dass wir in der ersten Augustwoche drucken können. Haben uns wieder einige interessante Texte dafür von unseren Autoren anliefern lassen. Freut mich sehr, wie kreativ die Truppe wieder gewesen ist. Wir berichten natürlich von der Preisverleihung Spiel des Jahres in Berlin, das ist klar. Wir hatten mit Udo Bartsch, einen Autor, beim Redaktionsseminar in Göttingen vor der dortigen Veranstaltung in Göttingen, die jedes Jahr stattfindet, gibt es immer noch ein Redaktionsseminar, wo Verlage Redakteure hinschicken, die sich untereinander austauschen. Die Branche sozusagen bildet sich selbstständig weiter, verlagsübergreifend, und guckt, wie kann man Spielanleitungen, wie kann man Spiele, wie kann man Spielmaterial noch besser machen. Eine hochinteressante Geschichte, die es seit langen Jahren gibt. Udo Bartsch hat uns da eine Reportage zugeschrieben. Wir haben mal einen Blick nach Paris geworfen. An der Sorbonne stehen sehr, sehr viele Spiele rum und man kann tatsächlich zum Thema Spielen dort in einem Studiengang unterwegs sein, kann sich da ausbilden lassen, und der eine oder andere bekannte Spieleautor hat das schon durchlaufen. Eine sehr interessante Geschichte. Wir haben einen Besuch in Wien beim dortigen Autorenstammtisch. In Wien gibt es unheimlich viele Spieleautoren, auch hoch dekoriert, hoch ausgezeichnet. Mhm. Und die treffen sich auch und die spielen auch alle, nicht immer alle, aber doch viele von ihnen spielen gemeinsam und testen ihre Prototypen vor Ort. Und auch da wenig Konkurrenzgedanke, man hilft sich weiter, eine spannende Geschichte. Auch da schauen wir hin und wir beschäftigen uns damit, wie sich Brettspielcover entwickeln oder verändern, wenn sie von einem Verlag zum nächsten, von einem Land ins nächste Land wechseln. Mhm. Dann sehen sie doch plötzlich sehr anders aus, es werden andere Schwerpunkte gesetzt. Und das sind spannende Geschichten, wie ich finde, die nächste Spielbox Nummer 4 bereithalten wird. Dazu Rezensionen zu Die Sümpfe von Feyer, zu First Giants, zu Astronauts, zu die Ameisen von Amyra oder beispielsweise zu Temple Twist. Das alles dann hoffentlich spätestens in der zweiten Augustwoche in den Briefkästen unserer Abonnenten. Und wer jetzt noch kein Abonnent ist, der sollte das dann ändern.
Sehr schön. Und wir strahlen den Scheinwerfer weiterhin gen Himmel, weil da gerade wenig Wolken sind, aber nachts funktioniert's. Auf dem Scheinwerfer steht ein großes MM, sodass er uns denn erhöre und im Podcast erscheine der neue Autor, der das nächste Batman-Spiel macht. Wir hatten es schon angekündigt, Michael Menzel hat uns jetzt auch zugesagt. Das heißt, im nächsten Podcast können wir endlich mehr erfahren, was der dunkle Rächer vorhat.
Ja, Cosmos Neuerscheinung im Herbst. Im Oktober wird das Spiel rauskommen und wir sind sehr gespannt, was der Michael uns da vorab schon im August erzählen kann. Dazu dann mehr dann Ende August im Spielbox-Podcast in der nächsten Ausgabe.
In Ausgabe 38. Das war Ausgabe 37. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gerne Feedback und wir freuen uns natürlich auch schon, euch alle auf der Spiel zu sehen. Wenn ihr uns dort über den Weg lauft, sagt auf jeden Fall Hallo. Feedback für den Podcast natürlich immer gerne gesehen und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.